Anita, das war ein toller Satz, den du gesagt hast vorhin. Ich habe den so noch nie gehört, mit dem jede Schwäche hat ihre Stärke und jede Stärke hat ihre Schwäche. Aber natürlich hat ihn jeder von uns schon erfahren. Und wir sehen ja uns oft nach den Stärken und merken gar nicht, wie Gott das eine gebraucht. Für alle Mediziner unter uns, das muss ich jetzt sagen, weil du da bist. Ja, oder ich weiß nicht, wer Mediziner ist. Also ich bringe jetzt mal einen ganz komischen Beispiel. Ich habe mir in Vorbereitung für der Predigt eigentlich überlegt, also wenn ich jetzt so das komplette Verdauungssystem nehme, ist der Umgang mit Stärken und Schwächen eigentlich so letztendlich der Appendix davon. Das ist auch mit dabei und es hat auch eine wichtige Funktion, aber ist im Vergleich zum gesamten Verdauungsapparat eigentlich das Unwesentlichste. Und wenn der Rest des Verdauungsapparates gut läuft, dann geht es mit dem Umgang mit Schwächen und Stärken auch gut. Wenn ihr jetzt gerade überlegt, was redet der Mann da? Das war nur so mein Gedanke, als ich mir dachte in der Vorbereitung, meine Güte, ich fand es gestern, letztes Mal vom Tobias so gut, wie er über Persönlichkeit gesprochen hat. Ich müsste eigentlich hier so eine Folie haben, wenn alles gut läuft. Genau, diese. Ja, und Persönlichkeit ist ja wie gesagt viel. Wenn ich euch jetzt angucke und in der Bibel steht ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und ich sehe jetzt hier lauter viele, Axel lacht sogar, manche lachen weniger, manche sehen müde aus. Die meisten haben unterschiedliche Sachen an. Der Thomas, du siehst älter aus. Du hast, glaube ich, letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag Geburtstag gehabt, stimmt's? Das ist also Wahnsinn. Also manche merkt man die Persönlichkeit sofort am Äußeren an, ja. Dann merkt man also, manche, die sehen sehr jung aus. Man könnte jetzt interpretieren, dass manche mit verschränkten Armen vielleicht gerade noch in der Abwarteposition ist, aber es kann auch einfach bequem sein. Ich sehe ja nur, was vor Augen ist. Ich sehe zum Beispiel die Iris auf dem Tisch sitzen statt auf dem Stuhl. Könnt ihr jetzt was über deine Persönlichkeit aussagen? Muss aber auch gar nicht. Ne? Du kannst da sitzen bleiben. Schön, alles gut. Du kannst auch die Eier aufschlagen nacheinander und gucken, ob alle noch voll sind. Fühl dich wohl. Persönlichkeit. Was macht eigentlich deine Persönlichkeit aus? Und was hilft uns im Umgang mit Stärken und Schwächen? Also wie gesagt, Stärken und Schwächen sind wirklich der Wurmfortsatz von dem Ganzen, der Appendix. Und wir gucken jetzt nochmal einfach so drauf. Wir haben letztes Mal gehört, wie wichtig die Frage ist, bei der Frage, wer bin ich, sich auseinanderzusetzen mit dem Selbstwert und dem Selbstbild, was ich habe. Und das ist ja total unterschiedlich. Wir haben festgestellt letzte Woche, dass es geprägt ist von dem, was andere Leute oft in mich hineinlegen. Dass es eigentlich wie so ein Echo ist. Dass ich eigentlich selbst über mich gar keine so eine richtige Aussage machen kann, die wirklich unabhängig und frei ist, weil ich von klein auf immer irgendwelche Aussagen über mich aufgenommen habe und gedeutet habe. Sei es der Blick der Eltern oder des Erziehers, sei es irgendwie irgendwelche Aussagen, sei es vielleicht auch Botschaften, die wir über die Medien oder so mitbekommen. Es gibt so viele Sachen, die unser Selbstwert beeinflussen. Das ist ja unglaublich. Stimmt das Bild, das meine Freunde von mir haben? Oder stimmt das Bild in der Familie? Stimmt vielleicht eher, das ist die Wahrheit, mehr bei den Feinden zu suchen, die mich beschreiben oder die genervt sind von mir? Kennt mich meine Familie am besten oder kennt mich die am allerwenigsten? Bin ich nur das, was ich tue, was ich kann, was ich an Arbeitsplatz oder an Qualität, an Ausbildung, an Dingen vorzuweisen habe? Was macht mein Selbstwert aus und worauf bin ich eigentlich beschränkt? Ich habe mir letztes Mal überlegt, als der Tobias das so sagte, Mensch, es gibt viele Sachen, denen messe ich ja Selbstwert bei. Es gibt diesen schönen Vers. Den Sein gibt es der Herr im Schlaf. Mir hat er es heute im Schlafanzug gegeben. Das ist mein Schlaf-T-Shirt. Keine Sorge, ich habe es erst eine Nacht angehabt. Also ich wasche mich auch vorher vom Schlafen gehen. Also ihr müsst keine Angst haben. Dieses T-Shirt, das hat für mich einen großen Wert. Warum? Vielleicht, weil diejenigen, die es mir geschenkt haben, sich viel Mühe gemacht haben, das draufzudrucken. Stimmt nicht. Meine Kinder waren auf der Convention, mehr oder weniger haben das da schief draufgedruckt und es hat ihnen selbst nicht gefallen und gepasst und sie haben es mir dann geschenkt, weil es kein anderer wollte. Tut mir leid, Rahel, so war's. So war's damals. Es ist, Ja, du hast dir versucht, Mühe zu geben. Das ist alles gut. Aber da könnte ich ja sagen, das gibt dem Ganzen Wert. Es könnte auch dem Ganzen Wert geben, dass es vielleicht so eine hervorragende Qualität ist und seine Form so lange behält. Und vielleicht könnt ihr sehen, das hier beeindruckende Löcher. Schön, ne? Also ich finde es cool. Für mich optimal, weil ich brauche Belüftung. Das könnte sein. Wenn man jetzt mal so anguckt, ich nehme euch mal ganz kurz mit hinein in das, was unter anderem wir Mittwoch machen oder was ihr an der Osterkonferenz von einer ganz genialen Frau, die Flyer sind draußen, hören könnt. Da gibt es zwei Seminare zum Thema, wie verantwortungsvoll ist eigentlich mit meinen Klamotten. Die sagt auch was über T-Shirts. Von der habe ich folgendes Bild. Sie hat gesagt, wenn man jetzt annimmt von Primark, Mark oder H&M, kostet ein T-Shirt 2,50 Euro, dann ist der Materialwert 40 Cent. Materialwert heißt, nur um sich das mal vorzustellen, es hat jemand Samen gekauft, Baumwollsamen, hat Baumwollsamen eben ausgesät, den Boden bearbeitet, hat dann für eine Jeans sind 6000 Liter Wasser, für ein T-Shirt natürlich viel weniger, das Ding mega gegossen. Dann hat er diese Baumwollsamen abgepflückt, die müssen gereinigt werden, aus dem Ding rausgeholt werden, sauber gemacht werden, müssen dann verarbeitet werden. Das heißt, sie werden langsam zu einem Garn gesponnen. Das ist also alles mühsam, das fällt unter diese 40 Cent für so ein T-Shirt. Also das T-Shirt hier ist nicht viel teurer. Deswegen waren wir auf einer Convention, also sprich auf so einem, da nehmen die T-Shirts zum Bedrucken, die sehr billig sind. Ich sage euch trotzdem, warum das für mich einen großen Wert hat. Auch wenn das eigentlich vom Preis, den du bezahlst, hier im Laden 2,50 Euro sind. Dann zahlst du 0,06%, also 6 Cent zahlst du für Transportkosten, damit es hierher kommt. 3 Cent für die Verpackung. Dann der Zuschnitt, also die Leute, die das Ganze hier verarbeitet haben und genäht haben, irgendwo in irgendwelchen Ländern. Und diejenigen, die sich überlegt haben, welchen Schnitt es haben soll, die verdienen 60 Cent noch dran. Und unser Staat bekommt bei 2,50 Euro 40 Cent Steuer vom T-Shirt. Das heißt, H&M, Primark und die ganzen Leute, die ein T-Shirt für 2,50 Euro verkaufen, machen 1,10 Euro Gewinn. Ich habe euch das jetzt gesagt und ich hoffe, euch geht es genauso wie mir, als ich mir das so vor Augen geführt habe. Wenn ihr jetzt mal die Wertigkeit von der Investition, was man dafür gemacht hat, allein den Wasserwert und den Arbeitswert mit einrechnet, gibt es eigentlich kein vernünftiges T-Shirt, was billiger ist als 14 Euro, wenn du es einigermaßen vernünftig bezahlen willst. Wenn du ein T-Shirt unter 14 Euro kaufst, bezahlt jemand anders den Preis. Das ist einfach so. Deswegen, ich ziehe dieses T-Shirt deswegen total gerne an und ich gebe ihm deswegen so viel Wert, weil ich an die Leute denke, die es hergestellt haben. Und es klingt jetzt echt komisch. Ich bin überhaupt nicht geizig. Also wer mich kennt, weiß, ich gehe gerne mal mit jemandem Eis essen oder sonst was. Und das ist echt, aber ich merke, bei Kleidungsstücken geht es zu. Ich bin total stolz drauf, alte Dinge anzuziehen. Und ich gebe ihnen Wert deswegen, weil ich sage, Mensch, da hat jemand viel investiert und es hat unsere Umwelt viel gekostet. Und am Anfang habe ich es normal getragen, dann habe ich es beim Sport getragen, bis mich beim Sport jemand angesprochen hat und hat zu mir gesagt, Mensch, es ist so beeindruckend, dass du dich traust, unter all diesen fein gestylten Leuten mit T-Shirts mit Löchern dahin zu gehen. Das war das letzte Mal, dass ich dieses T-Shirt dort getragen habe. Ja, war so. Haben mir aber darüber Gedanken gemacht, dann habe ich mir gedacht, ja, das stimmt schon. Wenn ich jetzt so umgucke, sehe ich jetzt kaum jemanden, der dieses T-Shirt so tragen würde. Die tragen halt andere T-Shirts. Aber da habe ich mir gedacht, gut, das hat ja dennoch noch seinen Wert. Es hat ja immer noch Materialwert und es ist Herstellungskosten. Also das Beste ist, ich nehme es jetzt für Schlafen. Das ist vielleicht für die Leute, die mich nachts antreffen, im ersten Moment erstaunlich. Und die fragen sich bestimmt, was hat er denn da für ein T-Shirt an? Aber gut. Bei der nächsten Gemeindefreizeit, okay? Könnt ihr dann mal fragen. Also, ich gebe Sachen einen Wert. Und dieser Wert kann dadurch sein, dass vielleicht ein Mensch es hergestellt hat oder sonst irgendwas. Oder irgendwie, es gibt verschiedene Gründe, warum ich Dingen Wert verleihe. Und die Frage nach meinem Selbstwert hängt eigentlich stark mit, oder meinem Selbstbild hängt total stark mit meinem Gottesbild zusammen. Und darüber will ich mit euch reden und ich bin da, gehe davon aus, dass ihr gleich hinterher dann auch diesen Wurmfortsatz des Umgangs mit den Stärken und Schwächen richtig in euch drin habt, wenn ihr verstanden habt, um was es um die Frage geht. Das heißt, ich möchte mir doch, wenn mich jemand prägen soll, Also wenn ich jemandem das Recht gebe, über meinen Wert, meine Persönlichkeit, meine Identität Aussagen zu machen, dann möchte ich das doch nicht dem Zufall überlassen und irgendwelcher X-Beliebigkeit, sondern ich möchte es doch entscheiden, welche Bezugspersonen das Recht haben, in mein Leben mir Wert zuzusprechen und wer nicht. Ich hoffe, ihr macht es auch so. Dass ihr euch bewusst überlegt, wem gebt ihr das Recht, euch Wert zuzusprechen und wem nicht. Und bei meiner ganzen Suche nach Personen kann ich natürlich viele Leute aufzählen, die ich sehr, sehr schätze. Aber selbst diese Leute, die ich sehr, sehr schätze, kennen mich nicht gut. Meine eigene Mutter, die mich großgezogen hat, die ich total schätze und liebe, die kennt mich in vielen Bereichen, aber die weiß trotzdem nicht letztendlich, wie Guido tickt und wer Guido ist. So geht es meiner Frau, so geht es meinen Kindern, so geht es den Leuten, die ganz nah an mir dran sind. Und viele Leute, die sagen, du bist so, denen ich auch das Recht gebe, das so zu sagen, sehen ja auch immer nur einen Teil. So ist es bei euch ja auch. Von daher ist die Frage, welcher Person und bei dieser Suche eben, wem gibst du das Recht? Ich persönlich möchte mit euch nochmal dahin gehen und sagen, ich gebe bewusst meinem Schöpfer das Recht, über mich Aussagen zu treffen, die ich ernst nehmen möchte, die ich glauben möchte, die das Fundament für mich geben möchte und die mir Kraft geben, dass ich leben kann und die mir helfen bei der Frage, wer bin ich? Und Gott sagt zu mir, du bist mein Ebenbild, du bist mein Gegenüber und wir können nachlesen, dass er mich liebt, so wie ich bin. Ich bin von ihm geliebt, das bin ich. Und wir wollen uns jetzt da ein paar Sachen angucken. Wir wollen uns gleich mal überlegen, wie wir unser Selbstbild und unser Umgang mit Stärken und Schwächen prägen lassen können vom Gottesbild. Und die Frage ist eben, wie denkst du über Gott, dass Gott über dich denkt? Wie prägt das, was du über ihn weißt, deine Persönlichkeit? Welches Verständnis hast du von ihm? Weil das, so hat es ein Satz von Tobias letzte Woche, sein Input oder der Input prägt mein Output. Ich habe jetzt das Ganze so genannt, also das, was Gott in mich hineinlegt, das kommt eben auch raus. Glaube ich, Gottes Worten, die wir eben gesungen haben oder die wir zugesagt bekommen haben, oder glaubst du anderen Dingen? Wir sind ja jetzt in einer prächtigen Situation. Gerade ist Sabine im Anmarsch, manche Teile von Deutschland spüren es schon. Und wir sitzen ja noch hier, also Sabine ist jetzt keine Frau, sondern ist dieser Sturm, ne, wisst ihr schon. Das Faszinierende an der ganzen Geschichte ist ja, man könnte jetzt sagen, ist echt krass, warum sitzen wir eigentlich noch hier? Ist voll der fette Sturm, warum tun wir uns das an? Du kannst dich jetzt mit dem Sturm auseinandersetzen und kannst davon fliehen. Ja, du siehst ja noch nichts, also könntest du jetzt sagen, haben die Leute sich geirrt oder was ist los? Die Frage ist, bei all den Dingen, mit denen wir zu tun haben, du musst jetzt so vorsorgen, dass wenn du dann in dieser Sturmsituation bist, du Nahrung hast und die einzige Nahrung, die dir Sicherheit gibt für deinen Selbstwert, für dein Selbstbild, für dein ganzes Engagement, ist die Frage, wie Gott ist. Und wenn Gott für mich ist, wie kann ich denn dann gegen mich sein? Oder hier dieser Spruch, wer schlecht von sich denkt, beleidigt seinen Schöpfer, finde ich total wesentlich. Und achte doch mal bitte im Umgang miteinander darauf, mit Menschen, mit denen ihr zu tun habt, die von sich aus sagen, dass sie Gott lieb haben und Gott kennen, wie sie über sich Aussagen machen. Und wenn jemand einfach so schnell davor sich hin sagt, ach was, war ich wieder blöd, dann sag doch mal zu ihm, Moment mal, ich möchte jetzt nicht, dass du den Schöpfer beleidigst. Mach das doch mal. Sag das doch mal dem anderen, damit man ein Gespür dafür bekommt, was Gott eigentlich über dich denkt und was du gerade über dich gesagt hast. Glaubst du denn, dass deine Art, wo du Fehler, Schwächen meinst zu sehen, dass das, dieses Urteil Gottes, dieses Satz, wo er sich gedacht hat, als er dich kreiert hat, du bist sehr gut, dass das aufgehoben wird? Es ist nicht unsere Schwachheit, die das Problem ist, sondern es ist unsere Art, wie wir überhaupt mit uns umgehen und wie wir über Gott denken. Und je mehr du dich zu Gott hinwendest und deine Beziehung mit ihm lebst, so nennt man Glaube, genau so gestaltest du deine Persönlichkeit. Ich habe euch dazu einen Bibeltext mitgebracht. Ich hoffe, dass man das jetzt hier sieht. Ah ja. Da geht es jetzt darum, mit dem möchte ich euch einfach mal durchgehen. Was ändert deine Hinwendung zu Gott, deine Beziehung zu ihm an deiner Persönlichkeit? Und zum Werden der Persönlichkeit finden wir ganz, ganz viele Bibelabschnitte, die ganz viele Dinge über uns sagen, über unser Gottesbild und die Basis unseres Glaubens, wie wir eigentlich letztendlich unsere Persönlichkeit entwickeln können. Und nur auf dieser Basis kannst du dich gut entwickeln. Wir gucken uns an, was Petrus in seinem zweiten Brief schreibt und gehen mal die Sachen Vers für Vers durch. Petrus schreibt, Simon Petrus, ein Diener und Apostel von Jesus Christus, schreibt diesen Brief an alle, die denselben Glauben haben wie wir. Petrus, es ist wichtig, deutlich zu machen, Leute, das Fundament, wenn wir jetzt nachdenken über uns, über Persönlichkeit, ist die Beziehung zu Gott. Das ist Glaube. Dieser kostbare Glaube wurde uns geschenkt durch Jesus Christus. Das heißt, wir reden jetzt über etwas, was keiner von uns produzieren konnte. Keiner von uns konnte irgendwie was dazu, sondern du hast es geschenkt bekommen, dass du überhaupt eine Ahnung hast, wer Gott für dich ist und dass du merkst, dass Gott dich sieht und wahrnimmt, ist nicht eine Stärke von philosophischem Denken. Ich schätze sehr den Robert Habeck von den Grünen und als er sich über Glauben befragt wurde, sagte er ja wortwörtlich, ich habe einfach zu viel Philosophie studiert und gelesen, dass ich an Gott glauben kann. Ich schätze den Herrn Habeck. Aber es tut mir so weh, sowas zu lesen, weil erstens mal hat er wenige Philosophen gelesen, weil es gibt viele Philosophen, die einen Gottesbezug in ihrer Philosophie drin haben und das Leben. Und es ist schade, wenn jemand aufgrund seines Wissensstandes ausschließt, dass es Gott gibt. Weil Glaube hat nichts mit deinem Wissen zu tun. Gar nichts. Natürlich hilft es einem, das werden wir gleich auch noch sehen, wenn man mehr sieht. Also hier, wurde geschenkt durch Jesus Christus, unserem Gott und Retter. Durch ihn sind wir von unserer Schuld freigesprochen. Wenn ihr hier die Sachen dick gedruckt seht, dann habe ich die deswegen dick gemacht, weil sie schon mal ganz viel aussagen über Gott, aber auch über deine Persönlichkeit. Und mir ist es wichtig, dass wir die Sachen immer wieder uns vor Augen halten, damit wir nur von dieser Seite her auch wirklich auf uns schauen. Also, ich bin von Schuld freigesprochen. Befreit. Das heißt, ich muss nicht ständig immer wieder den Blick zurück oder in die Situation werfen und ich muss auch nicht ständig die Lieblingsfrage der Deutschen beantworten, wer ist schuld? Weil darum geht es gar nicht. Es geht letztendlich immer darum zu sagen, ich bin befreit. Und wenn du spürst, dass du Dinge gesagt, gemacht oder sonst irgendwas gemacht hast und du dann an deiner Persönlichkeit anfängst rumzudoktern, dann handelst du gegen eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du dich gut entwickeln willst, ist der erste Schritt, dass du sagst, Status quo, ich bin befreit. Und zwar ständig. Das ändert sich nicht. Da hat Jesus eine Tatsache geschafft, über die wir reden. Und diese Tatsache verändert sich nicht durch dein Verhalten. Oder glaubst du, dass durch deine Art, wie du lebst, du etwas von dieser Tatsache abmildern könntest oder was dazu tun könntest? Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade, das finde ich jetzt wesentlich, weil jetzt kommt, wo er drüber spricht, letztendlich, was uns so letztendlich ausfüllen soll, Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Es geht also darum, halten nochmal fest, Gnade sind all die Dinge, die mir von Gott geschenkt werden, einfach so, weil er es möchte und die ich nicht erarbeiten kann. Er möchte jetzt, Petrus schreibt es seinen Leuten damals und für uns auch, dass wir erfüllt werden von dieser Tatsache, dass Gnade unser Leben bestimmt und wir nicht ständig unseren Leistungspuls fühlen und gucken, wie viel habe ich heute getan und wie viel ist mir heute gelungen. Das Entscheidende ist, lass dich füllen von der Gnade und dann lass dich füllen von diesem Shalom. Dieses Wort, was hier steht, vom Griechischen her, diese Eirene, also nicht Irene, obwohl es also heißt so, Eirene, diese Friede, die sie erfüllen will, ist auch wieder was, was dir von Gott kommt und was ganzheitlich durch dich strömen soll und was letztendlich Petrus und Paulus, wir werden gleich noch an anderen Texten das sehen, er auch beschreibt, das ist der große Unterschied zu einem Leben ohne Gott. Du hast quasi diesen Kriegszustand beendet, dass du ständig irgendwie an dir herumdoktern musst. Das wird geschehen, wenn ihr Gott, unseren Herrn Jesus Christus, immer besser kennenlernt. In dem Abschnitt, in dem ich euch zeige, diese 13 Verse, jetzt kommt dieser Begriff des Kennenlernens total häufig vor. Und das schwingt im Hebräischen und Griechischen total viel mit. Wenn dieser Begriff Kaleo oder Yada oder wenn diese Sachen kommen, dann geht es darum, dass es um dieses enge Verbundensein geht und nicht einfach nur vom Namen her. Von daher reden wir hier über etwas, was für uns total prägend ist. Wenn du deine Persönlichkeit prägen willst, versuch näher an diesen Jesus dran zu kommen, beziehungsweise streck dich aus. Er hat versprochen, dass er dir näher kommt, wenn du dich ausstreckst. Es geht darum, dass wir ihn besser kennenlernen. Zack. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu lieben, wie es ihm gefällt. Also ganz kurz mal, das ist vor Bismarck. Nur mal, dass ihr es zeitlich einordnen könnt. Ne? Also da gab es noch keine soziale Absicherung oder sonst irgendwas, was unser Herr Bismarck eingeführt hat, sondern wir reden hier, Petrus spricht zu Leuten, die wirklich hier gucken müssen, wie kann ich überleben. Und er macht ihnen deutlich, Jesus Christus hat uns in seiner Macht, also das heißt in seiner großen Fülle, geschenkt alles, was wir brauchen, denn wir haben ihn kennengelernt, da kommt es wieder. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Berufen heißt, dass du wirklich dir täglich bewusst machst, stopp mal, was ist eigentlich das Ziel meines Lebens? Wozu bin ich eigentlich letztendlich da? Das sollte die grundlegende Frage sein, egal in welcher Anstellung oder Nichtanstellung im Leben, welchem Lebensstand du bist oder nicht. Was hat Gott dir geschenkt? Neues Leben. Wie sieht dieses neue Leben aus? Wir können das in den Versen gleich weiter angucken. Durch sie hat er uns das Größte und Wertvollste geschenkt. Also Petrus spart hier jetzt nicht mit kleinen Worten, sondern er sagt das Größte und Wichtigste, nämlich er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Wow, du bist Gottes Kind und hast Anteil an seinem Wesen, an seinem Leben. Und zwar, es geht bei dem Begriff um Ewigkeit, um Qualität. Dein Leben hat eine ganz andere Qualität, wenn du dich mit ihm verbindest und ist nicht abhängig von dem, was irgendjemand oder du dir selbst zusagst. Denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist. Noch drastischer steht es da eigentlich, da heißt es, ihr wart vorher Kinder der Finsternis. Klingt krass, ist jetzt nicht so der Vers, mit dem man jetzt gut punkten kann in irgendwelchen Talkshows oder so, aber das ist die Aussage, die für dich auch wesentlichen ist, wenn du deine Person annimmst und anschaust, dass du gewonnen bist und freigesetzt bist als Kind der Finsternis ins Kind des Lichts. Du bist nicht mehr, oder du bist dem Verderben entronnen, das heißt diesem ständlichen, sehnsuchtsvollen Hinterherrennen deiner Leidenschaften und Begierden. Auch wenn du immer wieder Leidenschaften und Begierden erlebst, bist du ihnen nicht mehr ausgeliefert. Und das ist ja das, was am Kreuz geschieht, dass du eben aussteigen kannst. Deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt, schon wieder besser kennenlernt. Also, Gott hat ein Fundament geschaffen und auf diesem Fundament sollen wir in unserer Beziehung darauf achten, dass wir diese Beziehung so leben, dass sich unser Leben so entwickelt, dass andere und auch Menschen um uns herum die Auswirkungen spüren. Christsein und Persönlichkeiten, die von Christus in seiner Nähe sind und ihn kennenlernen, haben Auswirkungen auf ihr Umfeld. Das kommt noch deutlicher. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Also, die Aussage hier heißt, je mehr du Gott kennenlernst und an ihm dran bist und mit ihm dich verbunden hast, desto mehr wächst in dir unter anderem das, was vorhin in deiner Frage kam, mit dem nach der Geduld, dass du in vielen Dingen einfach eine Ausdauer hast, die immer mehr wächst, auch das ist ein Prozess, von dem es hier geht, und dass die wahre Liebe Gottes in dir eben auch zunimmt und die hat Auswirkungen einmal auf dich und auf andere. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wenn du eine attraktive Persönlichkeit sein möchtest und danach meines Erachtens, egal wen ich treffe, alle versuchen attraktiv zu sein. wenn du jetzt dir mal das gefallen lässt, was hier steht, dann heißt Attraktivität von Gott her, je näher du ihn kennenlernst, bekommst du Liebe geschenkt, zum Beispiel für dein Umfeld hier, für die Menschen, die hier sind, die jetzt neben dir sitzen, hinter dir sitzen oder vor dir stehen oder sonst irgendwas. Du bekommst Liebe, die sich dann auswirkt auf alle anderen Menschen. Und das ist das, wenn ihr kirchengeschichtliche oder Berichte über Menschen hört, die Christen erleben, sagen, das ist das Faszinierende, das macht wirklich einen Unterschied aus. Und wir reden jetzt nicht über Kreuzzüge oder sonst irgendwas, weil das sind alles Sachen, das sind Leute, die haben Glaube missbraucht und Gott missbraucht, weil sie in ihrem Gottesbild nicht weitergearbeitet haben und Gott nur verstanden haben als Sprungbrett zur Erfüllung ihrer Selbstverwirklichung oder ihrer Landesverwirklichung oder dass sie Macht bekommen. Das geschieht leider heute genauso. Aber hier in diesem Abschnitt geht es darum, wenn du an einem Gottesbild, das heißt, je näher du Gott kennst, arbeitest, hat das Auswirkungen. Du wirst immer mehr davon bestimmt und euer Glaube wird nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wer aber sein Leben nicht davon prägen lässt, da gibt Petrus auch eine ganz klare Anweisung, der traut sich das viel mehr, als wir heute solche Dinge ansprechen würden. Der tappt wie ein Blinder im Dunkeln, denn er hat vergessen, dass er von seiner Schuld befreit wurde. Das finde ich total faszinierend, dass er jetzt wieder auf diese Befreiung auskommt. Dass er immer wieder davon kauft, die Grundlage für dein Leben und deine Persönlichkeit ist, dass du frei bist in deinem Denken, in deinem Handeln und dir keiner, auch du selbst, dir nicht dich gefangen nehmen musst durch Dinge, die du vielleicht gemacht, gesagt oder sonst was hast. Du bist befreit. Und in dem Moment, wo du wieder anfängst, in diese Melodie einzutauchen, was haben ich schon wieder getan? Das hat mal jemand gesagt, das ist das Lieblingsklavierstück des Teufels, dass er uns einredet und uns sagt, und du willst Christ sein und du willst mit Jesus leben? Da kannst du darauf antworten, ja, weiche von mir, dafür ist er für mich gestorben. Ich bin Sünder, ich brauch's. Halleluja. Das ist das, warum wir singen und befreit Gottesdienst feiern können und warum, wenn ich jetzt hier vor euch stehe, zwar einerseits wie immer groß aufgeregt und mich das vorher schon die Woche über rumtreibt, was ich hier mache, aber trotzdem wieder gelassen macht, weil wenn ich euch anschaue, dann sehe ich ja nur Sünder an, die mit Wasser kochen. Alle. Die hier sitzen, egal welchen Status ihr habt. Wer sein Leben also davon prägen lässt, hat auf einmal Licht und ist nicht wie ein Blinder. Jetzt kommen wir zum fast schon letzten hier von diesem Text. Deshalb, meine lieben Brüder und Schwestern, sollt ihr euch mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat. Dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen. Das meint, beschäftige dich doch bitte, lass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Beschäftige mich mit den Aussagen, die Gott über dich macht. Höre Lieder, singe Lieder, aber lese bitte auch Bibeltexte. Wenn du an deiner Persönlichkeit arbeiten willst, dann besuche die Persönlichkeitsseminare, wo du Gott kennenlernst, wo du über Gott mehr erfährst. Dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen und die Tür zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, wird euch weit offen stehen. Das ist Persönlichkeit, die vorankommt. Ich will euch immer wieder all die an das erinnern, selbst wenn ich euch damit nichts Neues sage. Das war mir vollkommen klar in der Vorbereitung der Predigt, dass ihr sagen werdet, oh Mensch, war ja heute gar nichts Neues. Ihr seid ja längst davon überzeugt und in der Wahrheit gefestigt, die euch verkündet wurde. Ich habe mir gedacht, naja, wenn Petrus das schon schreibt, dann kann ich ja das auch machen und kann wieder darüber reden mit euch. Trotzdem halte ich es für meine Pflicht, euch immer wieder daran zu erinnern und euch wach zu halten, solange ich lebe. Warum? Weil wir komischerweise mehr auf die anderen Dinge Wert legen und hören, als auf das, was Gott zu tun hat. Ich habe es nochmal als Grafik so kurz dargestellt. Da geht es. Habe ich was Falsches gedrückt? Lasst euch den Denken verändern, euch innerlich noch ganz ausrechnen. Ach ja, das gehört auch noch dazu. Okay. Ihr sollt euer Leben, ihr euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Genau das ist die Epheserstelle dazu. Die finde ich persönlich total schön, weil es nochmal so das Ganze von Petrus, was er jetzt eher in langen Worten ausgeführt hat, nochmal so in kurzen Versen auf den Punkt bringt. Und ersetzt mal altes Leben mit eurer Persönlichkeit. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Wir merken, klingt bei Paulus genauso wie bei Petrus, es scheint was mit dem Heiligen Geist zu stimmen. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie er neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und mit ihm lebt. Wollen wir gerade hier wieder anmachen? Los, angehen. So. Genau, zieht das neue Leben an. Jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Was ändert sich also? Es ist erstens ein Akt. Gott macht was neu, schenkt dir neue Kleider, neues Leben. Und es steigt ein Prozess, der jetzt die ganze Zeit läuft. Ein Prozess, der deine Persönlichkeit verändert. Ich mache mal gerade hier weiter. So. Nochmal. Ich habe das Ganze nochmal hier so aufgeschlüsselt. Also wer sich dafür interessiert, das sparen wir uns jetzt gerade, weil ich komme zu Ende. Genau. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ja. Ich habe zu viel gedrückt, oder? Kannst du nochmal auf diese mit dem Kind gehen, bitte, Michael? Oder, ja. Also als ich rede, ja genau. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, überlegte wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, hatte ich das Wesen eines Kindes abgelebt, schreibt Paulus. Das heißt, wir sind in einem Prozess, der weiter davon geht. Von daher brauchst du in einem Prozess erstmal Geduld. Gott handelt und Gott in dir und der Heilige Geist handeln weiter, dass deine Persönlichkeit, auch der Umgang mit deinen Stärken und Schwächen, dich zu dem macht, was du nämlich sein wolltest, sei es ein Mensch. Ich finde es immer total wesentlich, vor Augen zu führen, dass in Antiochia in Apostelgeschichte 11 das erste Mal Christen Christen genannt wurden und von wem? Von den Feinden. Weil ich glaube nämlich nicht, dass Christen eigentlich die Bezeichnung für uns, die richtig ist. Sondern ich glaube, Gott hat uns nicht befreit, Christen zu sein, sondern hat uns befreit, Mensch zu sein. Das ist die Aussage, die wir vom Anfang bis zum Ende finden. Christus hat uns zu Menschen gemacht und wenn du dich bezeichnen willst, dann bezeichne dich als Nachfolger Jesu. Dazu bist du befreit worden. Und dann stellt sich die Frage nach deinen Schwächen und Stärken ganz anders, weil deine Möglichkeiten und Schwächen und Stärken und Herausforderungen du auf einmal in einem ganz anderen Licht siehst. Wenn du verstehst, wie Gott ist, kannst du so Sätze sagen wie, dass er in meiner Schwachheit mächtig ist. Das ist ein Satz, den versteht nur jemand, der Gott verstanden hat und weiß, dass gerade dann, wenn ich mit meinen Schwächen wieder dastehe wie ein Depp, genau das die Momente sind, wo Gott mich gebrauchen kann und mich stärkt und für andere einsetzt. Anders ausgedrückt, wenn dein Vertrauen so klein ist wie ein Senfkorn, dann kannst du Berge versetzen. Das heißt, wenn deine Beziehung zu Gott auch noch so geprägt ist von Unsicherheit und du diesen Vers liebst, der dieses Jahr über diesem ganzen Jahr steht und du sagst, Herr, hilf meinem Unglauben, ja, dann sagt Gott, ich werde dir zeigen, wer du bist. Und wenn du mit ihm lebst, dann werden deine Stärken und Schwächen so sein, dass du auf einmal Riesen besiegen kannst, auch wenn deine Brüder und dein ganzes Volk um dich herum dich nur als Zwergnamen wahrnehmen und du von deinem Feind als Hund beschimpft wirst. Wenn du deine begrenzten Möglichkeiten nimmst und diese 5 Brote und diese 2 Fische zu Jesus hinbringst, dann merkst du auf einmal, es ist überhaupt keine Frage nach begrenzten Möglichkeiten oder nach Schwächen oder Stärken, weil das Entscheidende ist das Gottesbild, was Gott daraus macht. Und du kannst mit dem wenigen, was du hast, Menschen in Bewegung bringen und für viele was machen. Und wenn du da stehst und nicht weißt, was du im richtigen Moment zu sagen hast, und jetzt sage ich nochmal kurz aus dem Nähkästchen, ich habe selten für eine Predigt zu viel Zeit verwendet wie für diese Predigt. Ich habe mich enorm schwer getan, was an diesem großen, enormen Thema Persönlichkeit lag. Und daran, dass ich bis Donnerstag die abgesprochene Predigtvorbereitung mit Tobias, und ihr wisst ja, wie es ist, wenn man mit anderen spricht, dann gewichtet ja jeder, was er vom anderen hört. Und ich habe das so für mich aufgenommen, dass es da und darum geht. Und als ich dann am Donnerstag die Formulierung im Predigtplan nochmal anguckte, dachte mir, Anfechtung, große Herausforderung. Du hast dich die ganze Zeit gedanklich auf einem falschen Weg bewegt Und ich habe gerungen und gestern Abend habe ich mit Deborah noch gesagt und sie sagte, Papa, wie geht's denn mit der Predigt? Habe ich gesagt, mir geht's echt schlecht. Es war 21.15 Uhr, habe ich zu ihr gesagt, mir geht's so schlecht damit. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll und ich ringe und dann haben wir zusammen gebetet. Und dann bin ich nochmal runter ins Büro, habe mir ein ganz altes Konzept von vor 1999, was weiß ich, von einer Freundin durchgelesen, habe diesen Vers oder diese Verse aus 1. Petrus gelesen, dachte mir, pff, den Rest der Predigt kann ich einfach wegschmeißen, ich nehme diesen Text. Habe mein T-Shirt heute Morgen in der Hand gehabt und dachte mir, meine Güte, was will Gott euch durch dieses T-Shirt sagen? Und dann ist mir klar geworden, ich muss es euch mitbringen. Es war komisch, ich hoffe jetzt nicht, dass jeder seinen Schlafanzug nächste Woche mitbringt. Außer der Herr macht, will euch damit was sagen. Mir hat er es heute gezeigt, ich zeige euch mein Schlaf-T-Shirt. Warum sage ich das nochmal so? Weil wenn der Heilige Geist mir in den richtigen Momenten die Dinge geben kann, dann kann ich unabhängig auch vom Ergebnis befreit mich als Person einbringen und mit meinen Pfunden wuchern und meine Talente und Fähigkeiten einbringen. Nur nochmal so zum Abrunden. Dieser Text, den Jesus mit den anvertrauten Pfunden erzählt, ist ein Abschnitt, wo es nicht darum geht, dass du Erfolg hast, sondern wie du über Gott denkst. Weil wenn du nämlich dich investiert und es geht aus irgendwelchen Gründen, läuft es doch nicht so gut, wie du denkst, da gibt es keine Aussage im Bibeltext zu. Weil Gott sagt, ich stelle mich zu dem, wenn du mir vertraust. Das ist die Aussage, die Jesus macht. Von daher, lass uns einfach Leuten so begegnen, als gesunde Persönlichkeit wachsen. Und eine gesunde Persönlichkeit ist jemand, der innerlich gefestigt, gesund, reif ist, der verantwortungsvoll den Leben und seinen Aufgaben sich stellt. Er ist fähig, die Beziehung zu Gott, zur Welt, zu sich selbst, anderen Menschen auf förderliche Weise zu gestalten. Er leistet einen guten, fruchtbringenden Beitrag in Familie, im Beruf, in der Gesellschaft, im Reich Gottes. Diese Definition habe ich zusammengeschrieben im Hinblick darauf, dass wenn du zu Jesus hinfließt, du eben so eine Persönlichkeit wirst. Und das Witzige dabei ist, haben Sie Geduld mit mir, Gott ist mit mir noch an der Arbeit. Ich finde diesen Spruch so schön. Und bitte sag das einfach deiner Ehefrau oder deinem Chef oder irgendwann, wenn du wieder irgendwas gemacht hast, dann sag diesen Satz, bitte hab Geduld mit mir, Gott ist mit mir noch an der Arbeit. Du bist noch nicht fertig. Und was jetzt witzig ist, das ist nämlich das letzte oder vorletzte, die Schneeflocke ist weg. Ich habe auch den Adler. Und er ist jetzt schon zum dritten Mal, Mensch, Axel und Annette, wir haben uns nicht abgesprochen. Und habe auch nochmal diesen Vers genommen und möchte bei diesem Adler darauf hinweisen, dass das Faszinierende beim Adler ist, dass sich sein Gefieder ständig erneuert, bis er stirbt. Also ständig bekommt er neue Federn. Und das macht der Adler nicht aus sich heraus. Es ist nicht so, dass er sich hinsetzt und sagt, so, jetzt heute mal Schwanzfedern neu. Geht nicht. Das geschieht unabhängig vom Adler, dass er ständig sich erneuert. Und wenn ihr jetzt auf diesen Hintergrund euch diesen Vers nochmal anhört, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, die sich also mit ihrem Selbstbild, dem Gottesbild auseinandersetzen, bekommen neue Kraft und sie sind wie Adler, deren Schwingen wachsen und sie werden nicht müde, sie laufen und werden nicht erschöpft. Ich bin niemand anders als ich selbst und ich brauche auch kein anderer zu sein. Ich will so sein, wie Gott sich das gedacht hat. Ich bete. Und Herr, das schenke uns, dass wir in der Begegnung vor allem mit dir reifen, dass wir nicht so blöd sind, auf alles Mögliche hören und gucken und uns ausstrecken und wünschen, dass das unserem Körper, unserer Seele, unserem Geist irgendwie gut tut, sondern dass wir begreifen, dass es die Auseinandersetzung und vor allem das Miteinander mit dir ist, was uns gut tut. Lass uns hinfliehen zu Menschen, die dich lieb haben und nach dir fragen und schenk, dass wir den Mut haben, dir mehr zu glauben in deinen Aussagen über uns und unsere Stärken und Schwächen, als über irgendwelche anderen Leute, die irgendwas sagen wollen. Danke, dass du derjenige bist, der prägt. Amen.